Okay, ich werde heute ein bisschen fortfahren vom letzten Mal. Wer sich noch erinnert, das letzte Mal haben wir über Heilung gesprochen. Und ich habe so aufgehört beim Thema Glaube und heute möchte ich über das Thema Glaube weitersprechen. Was Glaube ist und wie wir Glauben erlangen können. Wir lesen ja immer wieder in der Bibel davon, wie Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt. Wie er sogar gesagt hat zu dem Mann mit dem fallsüchtigen Knaben, den Glaubenden ist alles möglich. Ich meine, das sind gewaltige Verheißungen, die Gott auf den Glauben gelegt hat. Und wir denken uns oft so, ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Glauben. Also wenn ich mir das so anschaue, was auf mich zukommt, was ich an Problemen habe, so ein kleines bisschen mehr. So wäre schön, wenn man so irgendwie so einen Hahn vom Himmel aufdrehen könnte und ein bisschen mehr Glaube fließt in mich hinein. Der Gedanke ist ganz normal, dass man sagt, Herr, gib mir etwas mehr Glauben. Das haben die Apostel auch gemacht. Lukas 17, Vers 5, haben die Apostel zu Jesus gesagt, Herr, mehre uns doch den Glauben. Gib uns mehr Glauben. Wir brauchen etwas mehr. Und Jesus hat nicht gesagt, hier habt ihr, sondern Jesus hat ihnen geantwortet und hat damit erklärt, was eigentlich mit Glauben es sich auf sich hat. Er hat gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Nun gibt es ein großes Missverständnis. Viele denken, es hat hier mit der Größe des Glaubens zu tun, aber es geht nicht um die Größe, sondern es geht um die Qualität des Glaubens. Glaube verhält sich ähnlich wie ein Samenkorn. Ist etwas, was man pflanzen muss, was aufwächst und dann geerntet werden kann. Das ist oft ein unscheinbarer Same, den wir aussehen, aber der wächst auf und dann können wir das ernten, was Gott verheißen hat. Wir können das ja schön sehen, Markus 4, das Gleichnis vom Sämann, manche nennen es auch das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo Jesus erläutert, was es damit auf sich hat. Und am Schluss sagt er zu seinen Jüngern, als sie die Erklärung wollen, sagt er, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse über das Reich Gottes verstehen? Das heißt, wir lernen hier etwas ganz Grundlegendes über das Reich Gottes, ein ganz Grundlegendes darüber, wie wir im Reich Gottes Dinge erlangen können. Und ich möchte jetzt, ich habe gedacht, um das besser einprägsam zu machen, ich nenne 5 Punkte darüber, wie wir im Glauben wachsen, wie wir Dinge im Glauben erreichen können. Und vorher möchte ich aber noch sagen, es geht hier nicht darum, irgendwelche Formeln zu machen, sondern es geht um Prinzipien in unserer Beziehung mit Jesus. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn wir die Beziehung zu Jesus vernachlässigen, dann werden wir auch im Glauben scheitern. Ohne Jesus ist kein Glaube möglich. Der erste Punkt, den ich betonen will, steht Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus Gottes Wort. Der erste Punkt ist, Glaube kommt aus dem Wort. Ein ganz wesentlicher Punkt. Wir lesen es auch in Markus 4, in dem Gleichnis, wo Jesus das erläutert vom Sämann. Der Sämann sät das Wort. Der Same, der ausgesät wird, ist das Wort Gottes. Glaube entsteht nicht aus Erfahrung. Wir tendieren eher dazu zu denken, dass wir aus Erfahrung Glaube entsteht. Wenn ich andere Berichten höre, wie Jesus sie geheilt hat, wenn ich höre, wie ein Georg Müller ein Waisenhaus aufgebaut hat, mehrere Waisenhäuser und immer das Geld bekommen hat von Gott, dann denken wir, dadurch entsteht Glaube, aber das stimmt so nicht. Glaube kann nicht dadurch entstehen, dass ich zuhöre, was andere erzählen über Gott. Wenn sie mir erzählen, was in der Bibel steht, dann kann dadurch Glaube entstehen. Aber wenn sie nur erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, das kann Hoffnung wecken. Das kann in mir die Zuversicht wecken, dass Gott mit mir auch was tun will. Aber es wächst noch kein Glaube daraus. Wir sind oft so, dass wir in der Predigt lieber hören über all die großen Dinge, die Gott mit jemandem getan hat. Erzähl mal, was du mit Gott erlebt hast. Ich kann viel erzählen, was ich im Glauben von Gott bekommen habe. Ich bin umgezogen in eine Wohnung mit einem Regal. Ich habe mir einen Teppich gekauft, den ganzen Rest von Möbeln habe ich alles von Gott geschenkt bekommen. Habe ich alles sozusagen im Glauben erhalten. Ohne dass ich groß herumposaunt hätte. Die Leute kamen auf mich zu, oh, du bist doch umgezogen, ich habe da ein Sofa stehen. Ich hatte für ein Sofa gebetet, ohne dass der das wusste. Und so kam Stück für Stück das alles zusammen. Aber das Wichtige ist, der Glaube entsteht aus dem Wort. Und wenn wir uns nicht mit dem Wort beschäftigen, dann kann auch kein Glaube entstehen. Das Wort Gottes hat eine ganz besondere Eigenschaft. Jesus sagt es, Johannes 6, Vers 63, meine Worte sind Geist und sind Leben. Das Wort Gottes ist etwas Lebendiges. Wie ein Samenkorn auch in sich Leben birgt, so birgt das Wort Gottes in sich Leben. Wenn ein Same eingepflanzt ist, wächst das Wort auf. Und wenn wir das Wort Gottes aussäen in den Boden, dann wächst das auch auf. Und es ist wichtig, dass wir das auch begreifen, dass das Wort Gottes anders ist als das, was uns Menschen erzählen. Dass es anders ist als das, was in irgendwelchen christlichen Büchern steht. Das Wort Gottes hat eine ganz eigene Qualität, weil Gott selbst dahinter steht. Gott selbst hat seinem Wort Leben eingehaucht. Denken wir daran, dass Jesus auch als das Wort Gottes bezeichnet wird. 1. Thessalonicher 2, Vers 13 beschreibt Paulus über die Thessalonicher, die korrekt damit umgehen. Er hat gesagt, das Wort, das wir euch verkündigt haben von Christus, habt ihr, wie es wirklich ist, als Gottes Wort aufgenommen und nicht als Menschenwort. Und weil ihr es als Gottes Wort aufgenommen habt, wirkt es in euch, die ihr daran glaubt. Das heißt, wir müssen erkennen, dass in der Bibel nicht irgendwelche Meinungen von Menschen stehen, sondern dass Gott selbst dahinter steht. Gott selbst hat die Menschen angeleitet, er hat sein Wort inspiriert, er hat es eingehaucht durch seinen Geist. Und wir können uns darauf verlassen, weil Gott persönlich sich dafür verbirgt. Es ist also gut zu wissen, was sagt das Wort Gottes. Wenn ich krank bin, muss ich wissen, was sagt das Wort Gottes über Krankheit, was sagt es über Heilung. Darüber habe ich das letzte Mal ausführlich gesprochen. Wir haben festgestellt, dass die Bibel sagt, Jesaja 53, ab Vers 4, dass Jesus unsere Krankheiten auf sich genommen hat am Kreuz, zusammen mit unseren Sünden, dass wir durch seine Striemen geheilt sind. Und damit wir ganz sicher sein können, hat der Heilige Geist nochmal Matthäus veranlasst, das zu wiederholen, Matthäus 8, Vers 17. Wo es heißt, als es Abend wurde, brachten sie viele Besessene und Kranke zu Jesus und er trieb die Geister aus durchs Wort und heilte viele Kranke, damit erfüllt würde, was geschrieben steht im Propheten Jesaja. Er hat unsere Krankheiten auf sich genommen und unsere Gebrechen getragen. Das heißt, wir müssen wissen, was sagt das Wort Gottes? Was sagt das Wort Gottes über Erlösung? Was sagt das Wort Gottes über Vergebung? Was sagt das Wort Gottes über meine finanzielle Not? Was sagt das Wort Gottes über die anderen Bereiche? Was sagt das Wort Gottes über die Taufe im Heiligen Geist? Auch da gibt es eine klare Verheißung. Das heißt, wenn wir anfangen wollen, Dinge von Gott zu erbitten, dann müssen wir erstmal herausfinden, was ist der Wille Gottes. Viele versuchen so auf gut Glück, so ich bete mal und dann werde ich ja schon sehen, wenn es kommt, war es Gottes Wille, wenn nicht, dann war es halt nicht sein Wille. Das ist aber leider ein sehr schlechtes Verhalten. Wir sollten zuerst herausfinden, was Gottes Wille ist. Wir sollen gemäß Gottes Willen beten, sagt uns die Bibel. Also lasst uns zuerst herausfinden, was verheißt uns denn Gott? Was sagt er in meiner Situation? Und dann können wir auch in Gewissheit beten. Wenn du also weißt, was das Wort Gottes zu dir sagt, zu deinem Problem, dann hast du noch keinen Glauben. Das Ganze könnte man vergleichen mit dem Bauern, der in die Scheune gegangen ist, seine Reihe mit Saatgut abgegangen ist und den richtigen Sack gefunden hat für das, was er ernten will. Jetzt muss aber der Bauer noch was machen. Wenn er sagt, ah, da liegt der Sack, wunderbar, und geht wieder aus der Scheune raus und kommt nach 9 Monaten wieder, liegt der Sack immer noch da, hat sich nichts verändert. Das heißt, bloß zu wissen, was das Wort Gottes sagt, reicht nicht. Der Same muss in die Erde, damit es aufwächst. Und so muss auch das Wort Gottes in den Boden. Und der Boden wird beschrieben in der Bibel, das ist unser Herz. Der Boden ist unser Herz. Das heißt, das Wort muss in unser Herz hinein. Wir können das lesen wieder Römer 10, Vers 9 und 10. Wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist und im Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werden wir errettet werden. Und wir finden es auch im Gleichnis vom Sämann, und zwar in Matthäus 13, Vers 19, da heißt es von denen, die auf dem Weg gesät haben, dass das Wort ins Herz gesät wurde, aber weil es nicht tief reinfiel, wurde es vom Teufel gestohlen. Und in Lukas 8, Vers 15, der zweiten Parallelstelle, heißt es, genauso von denen, die reiche Frucht bringen, dass sie das Wort in einem redlichen und guten Herzen empfangen haben und es Frucht gebracht hat. Das heißt, das Wort muss ins Herz. Glaube entsteht immer im Herzen. Es gibt ein paar Missverständnisse. Viele denken, Glauben entsteht im Verstand. Bei John Wesley hat dieses Problem vielleicht als erster ausführlich beschrieben. Er hat lange überlegt, wie man das bezeichnen könnte, und er kam dann drauf und hat gemeint, eine der Fallstricke des Teufels, wo er versucht, etwas für Glauben zu verkaufen, was kein Glaube ist, ist, wenn er gedankliche Zustimmung als Glaube bezeichnet. Gedankliche Zustimmung, dass das wahr ist, was das Wort sagt, ist noch kein Glaube. Das ist der erste Schritt, der notwendig ist, damit wir anfangen können, das Wort zu sehen, in unser Herz hineinzubringen, aber es ist noch kein Glaube. Glaube kann nicht im Verstand entstehen. Wir können das ganz gut an uns selbst überprüfen, indem wir uns zuhören, wie wir reden. Matthäus 12, Vers 34 hat Jesus gesagt, was das Herz voll ist, das fließt der Mund über. Das heißt, du kannst erkennen, was in deinem Herzen ist, wenn du zuhörst, was du redest, was du sprichst. Nicht, wenn du dich selbst kontrollierst, so nach dem Motto, ich darf jetzt ja nichts Falsches sagen, sondern so ganz unbewusst, was redest du den Tag über? Wie reagierst du? Was sprichst du aus? Du kannst das erkennen. Der wahre Glaube sagt, ich habe es von Gott empfangen. Es gehört mir. Ich habe es vielleicht noch nicht im Sichtbaren, aber es gehört mir. Im Verstand heißt es, ja, ich weiß, dass Gott das für mich hat. Und ich will das ja auch. Irgendwie klappt es halt nicht, aber irgendwann werde ich das schon noch bekommen. Glaube entsteht nicht im Verstand, sondern im Herzen. Glaube entsteht auch nicht im Gefühl. Viele Menschen verwechseln Glaube mit Gefühl. Ich denke, das ist fast noch häufiger. Denken, wenn ich mich gut fühle, habe ich großen Glauben. Das stimmt so leider nicht. Es ist relativ leicht, seine Gefühle aufzupuschen und sich gut zu fühlen. Ja? Machen eine schöne Anbetungszeit. Es ist wunderbar, von Gott gesegnet zu werden. Du schwebst im siebten Himmel. Aber wenn du nicht verinnerlicht hast in deinem Herzen, was Gottes Wort sagt zu deinem Problem, dann reicht das noch nicht aus. Es kann dir helfen, wie Stefan gesagt hat, es ist große Hilfe, die Güte und Liebe Gottes zu erleben in der Anbetung. Aber wir müssen noch mehr machen. Das Wort muss in unser Herz hinein. Es stimmt auch nicht, dass wenn du dich schlecht fühlst, du keinen Glauben hast. Das ist ein weiterer Irrtum. Hört Leute oft, ja, ich habe für jemanden gebetet, ich hatte überhaupt keinen Glauben und trotzdem wurde er geheilt. Ja, woher weißt du, dass du keinen Glauben hattest? Ja, ich habe mich so richtig dreckig gefühlt. Es ging mir mies, der ganze Tag lief schief. Das hat noch nichts unbedingt zu sagen, ob du Glauben hast oder nicht. Weil Glaube hat nichts mit den Gefühlen zu tun. Die Gefühle folgen dem Glauben. Das heißt, wenn du im Glauben vorangehst, wenn du Glauben in dir entstehen lässt, wenn Glaube in dir aufwächst, wird es auch deine Gefühle beeinflussen. Aber die Gefühle kommen nach dem Glauben. Zuerst muss der Glaube. Das heißt, das Wort muss ins Herz hinein. Der Glaube entsteht in unserem Herzen. Ich möchte vorlesen Markus 4, Vers 26. Da wiederholt Jesus nochmal ein Gleichnis. Er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst. Er selbst weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann den vollen Weizen in die Ähre. Bei vielen Bibeln steht drüber das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Was uns dieses Gleichnis zeigt, ist, wie es einmal ein Prediger gesagt hat, das ist die wunderbare Eigenschaft unseres Herzens. Das heißt, wenn das Wort Gottes in unser Herz hineinkommt, dann entsteht Glaube. Unsere Aufgabe ist es nur, das Wort reinzubekommen, so wie man den Samen sät. Der Bauer muss nicht daneben stehen und den Samen aus dem Boden rausziehen und die Pflanze hochziehen, sondern das Getreide wächst von selber auf. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes in unser Herz hineinbringen, entsteht Glaube. Unsere Aufgabe ist es nur, das Wort Gottes in unserem Herz hineinzubringen. Und wir lesen ja in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld von drei verschiedenen Arten von Böden. Da gibt es einerseits den Weg, das ist ein harter, festgetrampelter Boden, den steinigen Boden und den fruchtbaren Boden. Und das Ganze hat nichts damit zu tun, dass das ein unveränderliches Schicksal ist, dass es manche Leute gibt, denen es bestimmt ist, immer ein harter Weg zu sein. Oder dass es manche Menschen gibt, die halt zu den Steinigen gehören, wo das Wort schnell aufwächst und dann verdorrt. Das ist kein unwandelbares Schicksal. Das heißt, du kannst den Boden deines Herzens fruchtbar machen. Und das Wunderbare ist, dass das gar nicht so schwierig ist. In Jesaja, 55 ab Vers 10, da spricht Gott darüber. Wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das heißt, das Wort Gottes hat die Fähigkeit, die Erde zu tränken, unser Herz fruchtbar zu machen, es sprießen zu lassen, aufwachsen zu lassen. Die Frage ist nicht, wie sieht der Boden unseres Herzens aus, sondern die Frage ist, wie intensiv beschäftige ich mich mit dem Wort, wie tief lasse ich es in mir wurzeln. Je mehr ich mich dem Wort Gottes aussetze, umso fruchtbarer wird der Boden meines Herzens. Je mehr ich mich mit dem Wort beschäftige, umso mehr bricht es durch. Kein Bauer lässt ein Feld links liegen, bloß weil der Boden hart und festgetrampelt ist. Der kommt mit der Ecke und bricht den Boden auf. Dann werden die Steine rausgeklaubt. Vater hat mir das noch erzählt von früher. Dann sind die dann in einer Reihe, haben sich aufgestellt am Feld und sind durchgelaufen und haben die Steine alle rausgeklaubt, an den Rand geschmissen und bringt den Dünger hinein. Und all das macht bei uns das Wort, wenn wir uns damit beschäftigen. Das heißt, der Boden ist kein unwandelbares Schicksal, sondern es kann verändert werden. Die gute Frage ist jetzt, wie, und damit sind wir beim dritten Punkt, wie sät man? Wie kriege ich das Wort ins Herz? Gibt ja diesen schönen Spruch, es ist kein Weg länger als der Weg vom Kopf ins Herz. Also wie kriege ich das Wort ins Herz hinein, wenn es so wichtig ist, damit Glaube entstehen kann? Und da gibt es zwei wesentliche Dinge, die wir machen müssen. Das erste ist, über das Wort nachsinnen. Josua 1, Vers 8 steht, dieses Wort des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du danach trachtest, alles zu tun, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Tag und Nacht darüber nachsinnen. Dieser Part wird oft von vielen übersprungen. Wollen es schnell haben. Instant-Glaube sozusagen. Das Wort einlegen, flopp und ernten. Bisschen Wasser noch, ja. Aber das reicht nicht. Dieser Punkt, das Nachsinnen über das Wort Gottes, ist der allerwichtigste Punkt in dem ganzen Prozess. Es benötigt hier etwas Fleiß. Ja, wir kriegen zwar im Glauben alles von Gott geschenkt, das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt aufs Sofa legen können, die Beine hochlegen und der Segen Gottes regnet vom Himmel auf uns herab. Es gibt einen schönen Bibelvers, wo mich der Herr mal deutlich überführt hat. Noch ein wenig umwälzen auf dem Bett und die Armut kommt durch die Hintertür wie ein Dieb. Steht in den Sprüchen. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich mich zurücklehne und sage, oh, es war schön, sondern Tag und Nacht darüber nachsinnen. Das Wort, was hier mit nachsinnen beschrieben steht, es hat zwei Bestandteile. In der jüdischen Übersetzung, die ich habe vom Alten Testament, heißt es, wir sollen das Wort Tag und Nacht raunen oder murmeln. Also dieses Wort nachsinnen hat zwei Bestandteile. Einerseits ist Murmeln sich immer wieder selbst vorsagen und zweitens auch diesen Bestandteil des Nachsinnens, so wie, fast wie meditieren darüber. Das heißt, ich betrachte mir das, was die Bibel sagt. Ich schaue mir das Wort von allen Seiten an. Ich betrachte mich selbst in dem Wort. Was bedeutet das für mich? Ich beschäftige mich immer wieder. Von Maria heißt es, sie bewegte die Worte in ihrem Herzen hin und her. Wir müssen diese Worte in uns hin und her bewegen. Darüber nachsinnen, darauf achten. In Psalm 1 steht das wieder in Vers 2. Glückselig ist der Mann, der seine Lust hat am Gesetz oder am Wort des Herrn und über sein Wort nachsinnt Tag und Nacht. Das heißt, unsere Fähigkeit zu glauben hängt auch davon ab, wie groß unsere Lust an Gottes Wort ist. Wie viel Lust habe ich, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen? Ist es mir schon zu viel, jeden Tag den einen Vers der Losung zu lesen? Oder habe ich wirklich Lust daran und verschlinge das Wort, beschäftige mich intensiv damit? Es ist der wichtigste Bestandteil in dem ganzen Prozess. Viele Christen leiden unter der Mangelernährung, weil sie denken, so es reicht. So am Sonntag höre ich das Wort und dann so Mittwoch und Freitag schaffe ich es mal, ein bisschen in der Bibel zu lesen. Ja. Wenn ich anfange, dich darauf zu beschränken, dass du Sonntagmittag ein Mittagessen bekommst und Mittwoch und Freitag einen kleinen Imbiss, einen Happen Brot. Und dann wollen wir mal schauen, wie lange du durchhältst. Dasselbe gilt auch im geistlichen Bereich. Wenn du deinen Geist Mangel ernährst, dann wirst du schwach und wirst du nicht die Dinge erreichen, für die dich Gott eigentlich bestimmt hat. Gott hat dich nicht für ein Leben in Mangel vorgesehen. Gott hat dich nicht dazu vorgesehen, dass du schwach bist im Glauben, dass du gerade so mit Hängen und Würgen dich in die Ewigkeit durchkämpfst. In all diesen Versuchungen, in dieser grausamen Welt, du hältst dich mit letzter Kraft noch an Gott fest und irgendwie schafft er es, dich durchzuziehen. Das ist nicht das Bild vom Christentum, das die Bibel uns zeigt. Das Bild vom Christentum, das die Bibel uns zeigt, liest man die Apostelgeschichte, ist es einer triumphierenden Kirche. Inmitten von Verfolgung, mitten von Anfechtung triumphiert sie. Und erleben die übernatürliche Kraft Gottes, erleben Wunder, sie erleben Heilung, sie erleben, wie sich Tausende von Menschen dem Herrn zuwenden. Nichts mit Christentum hat mit dem Bild eines schwachen, armseligen Verlierers zu tun. Ja, auch wenn Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark, dann heißt es doch nicht, dass wir es erstreben sollen, schwach zu sein, sondern es heißt, wir sollen uns allein auf Gottes Kraft verlassen, nicht auf unsere eigene Stärke. Das Bild Gottes ist das einer triumphierenden Gemeinde. Römer 8 steht, ich weiß, dass wir werden in allem weit überwinden durch den, der uns geliebt hat. Das ist leider eine ziemlich schlechte Übersetzung. Man könnte das, um den Sinn genau wiederzugeben, müsste man sagen, ich werde in allen Dingen einen unvergleichlichen Sieg davon tragen. Das griechische Wort hat mit erobern zu tun, mit siegen. Das heißt, wir als Christen gehen voran und erobern. Wir sind nicht die Leute, die auf dem Rückzug befindlich sind, wir sind die Leute, die vorangehen. Das heißt, ich sinne also nach über das Wort. Johannes 15, Vers 7 drückt das Jesus anders aus, sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Heißt, Gottes Wort muss in uns bleiben. Wenn Gottes Wort in uns bleibt, dann entsteht Glaube in uns und dann werden wir bekommen, worum wir bitten. Lesen wir Sprüche 4, Vers 20. Können wir nochmal für alle, die es genauer wissen wollen, uns anschauen, wie Nachsinnen genau vor sich geht. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wie gehen wir um mit dem Wort? Achte auf mein Wort, wir sollen dem Wort ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, wenn du die Bibel liest, schalt den Fernseher aus. Such dir ein stilles Örtchen. Jesus hat gesprochen fürs Gebet, wir sollen ins Kämmerchen gehen. Ein Bild fürs eheliche Schlafzimmer, die Tür hinter uns zusperren. Stille Örtchen passt eigentlich sehr gut. Es gibt Familien, wo das der einzige stille Ort ist. Es kann manchmal sein, wenn du einen stillen Ort suchst, dass du ihn nur da findest. Der Segen Gottes ist nicht davon abhängig, wo du dich befindest. Der Segen Gottes ist davon abhängig, dass du dich für ihn öffnest. Dass du Zeit hast, ihm ungeteilt Aufmerksamkeit zu schenken. Also schenke Gottes Wort ungeteilt Aufmerksamkeit. Das nächste ist das Ohr neigen. Das heißt, ein Bild dafür, wir sollen demütig und lernbereit sein, wenn wir das Wort lesen. Nicht uns selbst für klug halten, sondern uns vom Wort korrigieren zu lassen. Vielleicht haben wir seit 20 Jahren eine bestimmte Ansicht über ein Thema und wir stellen fest, die Bibel sagt was anders. Dann sollten wir lernwillig sein, uns ändern lassen. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Das heißt, richte deine Augen auf das Wort. Lass es nicht zu, dass es weggeht. Wenn du gelernt hast, dass gelesen hast und erfahren hast, dass du durch Jesu Wunden geheilt bist, dann halte das fest. Ja? Wenn der Nachrichtensprecher spricht, die Grippewelle rollt an, bringt euch in Sicherheit, dann zu sagen, Halleluja, mir kann nichts passieren, durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Ich habe gelesen von John G. Lake, wurde oft als Apostel der Heilung bezeichnet, wurden viele hunderte Menschen geheilt durch ihn. Und der hat einen Test gemacht, damals in Südafrika, Anfang des Jahrhunderts. Und zwar hat er gesagt, Gottes Heilungskraft ist so stark in mir, wenn ihr Bakterien auf meine Hand legt, dann werden die absterben. So Krankheitserreger. Und ich meine, nicht zur Nachahmung, aber der hat es gemacht vor Medizinern, die damals das untersucht haben, diesen ganzen Bereich der Heilung durch Glauben an Jesus. Und tatsächlich so, die haben in der Bakterien von Krankheitserregern, die dort unten häufig waren, auf die Hand gelegt und nach kurzer Zeit waren die abgestorben. Das ist nicht, dass wir irgendwas Mystisches haben, sondern es ist so, dass die Kraft Gottes so stark ist, dass die Krankheit uns nichts anhaben kann. Und dann heißt, bewahre sie im Innern deines Herzens. Das heißt, lass sie in deinem Herz drinnen. Lass sie dir nicht wieder rauben. Halte sie fest. Behüte dein Herz. Lass nicht zu, dass der Teufel dir andere Samen zählt. Samen des Zweifels, Samen der Angst, Samen der Sorge. Bietet dir sehr viel an. Wir haben alle so eine Wurfmaschine von Samen in unserem Haus, im Fernseher. Wenn du im Fernseher einschaltest, einfach so, um zu schauen, was kommt. Es kommt immer was übrigens. Also falls du so immer dir denkst, ich schaue einfach nur mal, was kommt, es kommt immer was. Es kommt aber nicht immer was Gutes. Es kommt meistens was, was gegen Gottes Wort gerichtet ist. Und dann bewache dein Herz. Ich bin nicht gegen das Fernsehen, aber ich bin für ein, wie soll ich sagen, Fernsehen, das unter unserer Kontrolle ist. Nicht das Fernsehen kontrolliert uns, sondern wir kontrollieren das Fernsehen. Und wir haben die Macht, auch mal auszuschalten. Die Macht über den Ausschaltknopf. Es gibt Menschen, die finden den Ausschaltknopf nicht mehr. Vielleicht ist es notwendig, dass du mal einfach dann, wenn das so ist, eine Zeit fastest, ein Fernsehfasten. Kann ich sehr empfehlen. Es tut mir ganz gut. Ich mache das immer wieder mal bewusst zu schauen. Wenn du merkst, das Fernsehen kontrolliert dich und du kommst nicht mehr drum rum, du gehst nach Hause und automatisch geht der Fernseher an, dann versteck doch mal für eine Woche das Antennenkabel. Es geht nicht darum, ich meine, natürlich bist du intelligent genug, um das Kabel wieder hervorzukramen, es geht darum, dass einfach dieser Moment, diese Gewohnheit des Einschaltens weggeht. Darum geht es. Und wenn du nach Tagen merkst, diese Gewohnheit ist weg, ich habe es wieder unter Kontrolle, dann kannst du wieder vorangehen. Kannst das wieder einstecken. Das Zweite, also Nachsinnen darüber, ist das Erste. Und das Zweite ist, wir müssen das Wort auch aussprechen. Denken wir dran, das heißt auch murmeln, wir müssen das Wort aussprechen. Um das Wort ins Herzen zu bekommen, reicht es nicht, wenn du dich still hinsetzt und in deinen Gedanken nur das Wort hin und her bewegst, sondern da ist es wichtig, auch das Wort auszusprechen. 2. Korinther 4, Vers 13. Moment, jetzt bin ich beim ersten. Da steht, da wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Das heißt, der Glaube redet. Glaube ist nicht stumm, der Glaube spricht. Wir haben ja schon gesehen, du siehst am Reden, was in deinem Herzen ist. Aber Glaube heißt auch das Wort bekennen über mein Leben. Wenn ich mich mit dem Wort beschäftige, wenn ich es betrachte, es auszusprechen, es zu bekennen, mich dazuzustellen. Bekennen heißt übrigens im Griechischen wörtlich übersetzt dasselbe sagen wie. Das heißt, ich sage dasselbe, was Jesus über mich sagt. Ich sage nicht das, was meine Gefühle über mich sagen, sondern ich scheide mich, ich sage das, was Jesus über mich sagt. Es ist oft so, dass da ein Widerspruch erstmal erscheint zwischen den Umständen und dem, was Gott über mich sagt. Und dann liegt es an uns, wofür entscheiden wir? Was soll gelten in unserem Leben? Sollen die Umstände uns weiter beherrschen oder wollen wir, dass Gottes Wort und Gott unsere Umstände verändert? Wir leugnen nicht die Umstände. Wenn du krank bist, bist du krank. Es gibt diese Sekte der christlichen Wissenschaft, die behaupten, Krankheit ist nur eine Einbildung. Ein völliger Blödsinn, Krankheit ist real. Wenn du krank bist, bist du krank. Wenn du da hingehst und sagst, ich bin nicht wirklich krank, wirst du auch nicht wirklich Heilung bekommen von Gott. Das heißt, die Umstände leugnen wir nicht. Sie sind wahr, aber wir erlauben ihnen nicht, uns weiter zu beherrschen. Wir sagen, ihr bleibt nicht, ihr seid nicht endgültig. Gott kann meine Umstände verändern. Ich stelle mich zu dem, was Gott mir verheißen hat und ich will das erleben, dass es in meinem Leben zum Durchbruch kommt. Wir können dasselbe auch sehen in dieser Stelle, Römer 10, wo wir schon öfters waren, ab Vers 8. Stelle, wo es um die Bekehrung geht, aber der Glaube funktioniert gleich, ob du jetzt Glauben für Bekehrung, Glauben für Heilung brauchst, er steht immer auf die gleiche Weise, durch das Wort Gottes. Da steht ab Vers 8, was sagt sie, also was sagt die Schrift? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Interessant ist es, dass es das erste Mal das Wort zuerst im Mund und dann im Herzen ist. Beim zweiten Mal auch zuerst das Mund und dann das Herz. Und beim dritten Mal wird zuerst das Herz aufgezählt und dann der Mund. Es ist oft so, wenn wir anfangen, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Es ist noch nicht in unserem Herzen in der Glaube entstanden, sondern wir fangen an, das Wort Gottes zu betrachten, wir fangen an, es auszusprechen, wir fangen an, es zu proklamieren über unserem Leben. Und indem wir es aussprechen, indem wir hören, rutscht es in unser Herz hinein und der Glaube entsteht. Und dann fangen wir an, aus dem Glauben heraus noch mehr zu sprechen. Und der Glaube wird stärker, es wächst auf, das wird dann wie so ein positiver Kreislauf, immer stärker und stärker, immer mächtiger in uns. Und wir fangen an zu ernten. Ich habe das selbst vor langer Zeit gelernt. Ich war als noch relativ junger Christ in Lüdenscheid auf einer Teenager-Konferenz eine Woche lang. Wir haben erlebt, wie Menschen geheilt wurden. Ich habe erlebt, wie ich für viele Menschen gebetet habe. Sie haben die Geistestaufe empfangen. Und dann plötzlich, also vom Montag bis Sonntag, am Freitag, habe ich unheimliche Kopfschmerzen bekommen. Dachte mir, ich bin am richtigen Ort dafür. Es sind genug Leute da, die beten können. Bin dann nach vorne gegangen, habe für mich beten lassen. Er hat mir die Hände aufgelegt, für mich gebetet, Kopfschmerzen waren weg. Ich bin zurückgegangen, Kopfschmerzen waren wieder da. Das Ganze hat sich den ganzen Abend hingezogen. Ich habe fast jeden, den ich greifen konnte, für mich beten lassen. Wie gesagt, ich war damals noch sehr unreif. Ich habe mir einfach gedacht, je mehr beten, oder vielleicht erwische ich so einen Gesalbten, der dann irgendwie diese Macht hat, diese Kopfschmerzen zu beseitigen. Aber es hat nicht funktioniert. Es hat auch die Leute, die ich dann gefragt habe, die haben das auch nicht verstanden. Der eine hat dann fast eine Stunde für mich versucht zu beten. War so ein Schubser, also hat so die eine Hand am Kopf, die andere im Nacken und ich bin so immer weiter nach hinten gelaufen. Ja, manchmal schubst die Kraft des Herrn, es gibt aber auch manche Leute, die schubsen selber. Das Wichtige ist, dass wir uns für Gott öffnen. Auf jeden Fall, die Kopfschmerzen waren immer noch da. Ich bin mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen, bin am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen aufgestanden, ich saß da, habe mir mein Essen geholt, saß da am Tisch und habe mich so bei Gott beschwert, warum die Kopfschmerzen nicht weggehen. Und plötzlich sagt Gott zu mir, dank mir dafür, dass ich deine Kopfschmerzen geheilt habe. Und ich dachte mir so, mein Schädel brummt wie verrückt und ich soll danken. Wie gesagt, ich habe damals über Glauben noch gar nichts groß begriffen. Es fing damals an, dass Gott anfing, mich zu lehren. Und ich habe gedacht, okay, wenn Gott es sagt, ich probiere es. Ich fange an. Ich habe gesagt, ich danke dir, dass du mich von meinen Kopfschmerzen geheilt hast. Ich danke dir, dass keine Schmerzen mehr da sind, dass ich einen klaren Kopf habe. Das ist alles wunderbar. Ich danke dir vielmals. Du bist mein Heiler. Du hast mich gesund gemacht. Und wie ich so anfange, sind die Kopfschmerzen weg. Ich danke mir, wunderbar, es hat ja geklappt. Ich höre auf zu danken. Kopfschmerzen sind wieder da. Das Ganze ging ein paar Mal. Es ging dann letztendlich, ich hab vielleicht 15, 20 Minuten so still vor mich hin, während ich da gegessen habe, gedankt und dann waren die Kopfschmerzen weg. Und Gott hat angefangen, von dem Tag an mich zu lehren über Glauben. Ich habe entdeckt, Markus 11, Vers 24, wo es darum geht, ich glaube, dass ich es habe und dann wird es mir zuteil werden. Gott begann mich, die Dinge hineinzuführen. Es ist oft so, dass Christen am Anfang viel mit Gott erleben und dann wird es immer weniger und weniger und weniger. Es gibt die, die dann in einer falschen Demut sagen, es ist halt so, der Gott gibt dir am Anfang einen großen Segen und dann musst du den Rest des Lebens davon zehren. Im letzten Endes ist es Stolz. Ja, Stolz, wie es Wolfhard Marques definiert hat, Stolz ist immer, wenn ich einen Mangel durch irgendetwas verdecke, wenn ich sozusagen den Mangel, den ich empfinde und nicht möchte, als gut erkläre. Sozusagen der Mangel, dass ich nicht mehr so viel mit Gott erlebe, ist plötzlich ein Zeichen meiner geistlichen Reife. Das ist ein völliger Blödsinn. Viele müssen einfach lernen, im Glauben zu bitten. Gott gibt am Anfang, wenn die Christen schreien, die neugeborenen Babys. Es ist völlig in Ordnung, wenn du ein neugeborenes Baby hast, ist völlig in Ordnung, dass es in die Windel macht. Es ist völlig in Ordnung, dass es schreit, wenn es was zu essen will. Es würde sich keiner das Baby ausschimpfen und sagen, du, ich werde dir jetzt die Windel nicht eher wechseln, bis du höflich darum bittest. Sondern es ist völlig normal für ein Baby, dass es einfach nur schreit, dass es die Windel voll macht, dass es isst und schläft. Mehr wird nicht verlangt. Aber wenn das Kind dann 10 Jahre alt ist und es schreit immer noch, wenn es irgendwas will, dann werden die Eltern anfangen zu sagen, nee, du kannst reden, also bitte. Und viele Christen gibt es, die sind schon ewig lang Christen und denken immer noch, ihre ganze Beziehung zu Gott besteht darin, dass sie einfach nur schreien, wie ein kleines Kind. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott, hilf mir, ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich so mies. Ich verstehe das nicht. geht mir immer schlechter von Tag zu Tag. Schau mal, was gehört dir geschehe nach deinem Glauben, wenn du so überzeugt bist, dass es dir schlechter von Tag zu Tag geht. Wir sollten aufpassen, was wir reden. Jesus hat gesagt, wir müssen Rechenschaft ablegen von jedem Wort, das wir aussprechen. Reden wir gemäß Gottes Wort. Was sagt die Bibel? 5. Mose steht das. Es soll immer nur aufwärts gehen mit uns. Gott hat uns zum Kopf und nicht zum Schwanz gemacht. Es ist eine Lüge vom Feind, dass das Leben eines Christen im Auf und Ab und Auf und Ab besteht. Unser Leben als Christ, wenn wir nach der Bibel uns ausrichten wollen, kann nur eine Tendenz haben, nämlich nach oben. Es geht vielleicht mal ein bisschen rauf und runter, aber es geht immer höher auf Dauer. So sollte es wenigstens sein. Das heißt, wir müssen das Wort auch sprechen, immer wieder sagen. 2. Korinther 5, Vers 7 heißt, wir wandeln im Glauben und nicht durchschauen. Oder auf Neudeutsch, wir leben unser Leben im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, richte dich im Leben nicht danach aus, was du siehst. Schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf das, was Gott verheißen hat. Betrachte das. Wir sehen das bei Abraham. In Römer 4, da steht, Abraham, unser aller Vater, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie es da wäre. Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde. Nach dem, was gesagt ist, von Gott wurde ihm das gesagt, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib nicht an, der fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was Gott verheißen habe, auch zu tun vermöge. Das heißt, Abraham hat eben nicht darauf geschaut, auf seinen 100-jährigen Leib, hat nicht geschaut auf seine Frau Sarah, war bestimmt keine Schönheit mehr zu diesem Zeitpunkt, wie wir Schönheit heutzutage definieren, sondern er hat auf Gott geschaut. Und was hat Gott von Abraham verlangt und von Sarah? Gott hat ihnen neue Namen gegeben. Alle Welt wusste, dass sie auf einen Erben warten. Und plötzlich sagt Gott, Abraham, der hieß ja früher Abraham, soll sich Abraham nennen, das heißt Herr vieler Völker. Und Sarah sollte sich, wie es früher Sarah ist, sollte sich Sarah nennen, Fürstin. Also auch beide Namen, die letztendlich proklamiert haben, dass sie die Stammväter eines großen Volkes sind. Jeder, der kam, wusste, dass sie noch keinen Erben haben. Und trotzdem sollten sie sich so nennen. Und jedes Mal, wenn Sarah nach ihrem Mann rief, Abraham, war das letztendlich ein Glaubensausspruch, wo sie gesagt hat, das, was Gott verheißen hat, das wird zuteil werden. Wir sehen das auch bei Jesus, Lukas 13, Vers 11 bis 13. Da ist eine Frau im Gottesdienst, die ist gekrümmt, hat einen starken Buckel. Und Jesus sieht sie und ruft zu ihr, liebe Frau, du bist gelöst von deiner Krankheit. Und danach legt ihr dann die Hände auf und heilt sie. Wir würden es umgekehrt machen. Wir würden sagen, ich bete zuerst und wenn es funktioniert, sage ich, du bist gelöst von deiner Krankheit. Jesus hat zuerst gesagt, Frau, du bist gelöst von deiner Krankheit. Er hat den Glauben bekannt. Denken wir an Lazarus, wo Jesus vorm Grab steht. Da drinnen die Leiche, es stinkt so schön heraus aus dem Grab. Und Jesus sagt laut, sodass alle es hören können, lieber Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und erst danach sagte Lazarus, komm heraus. Das heißt, der Glaube äußert sich, er spricht. Es gibt Leute, die wollen das dann gerne zu einer Formel machen, denken, ich spreche 100-mal einen bestimmten Bibelvers und dann wird es zuteil, das funktioniert so nicht. Du musst dich mit dem Wort intensiv beschäftigen, es muss in dein Herz hinein. Du brauchst die Beziehung zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus ist nicht irgendein Automat, wo du eine Münze reinsteckst und er dann kommt. Gott funktioniert auch nicht so wie in Asien teilweise, wo man dann zum Gebet in so eine Gebetsmühle reinsteckt als Kärtchen und dann dreht man das so und jedes Mal, wenn der Kloppel gegen die Gebetskarte spricht, ist sozusagen einmal das Gebet gesprochen worden. Weil sie denken, man muss es 10.000 Mal sprechen, bevor es zuteil wird. Es geht hier darum, wenn wir das Wort bekennen, wenn es in unser Herz hineinkommt, wenn wir uns damit beschäftigen, es aussprechen, dann entsteht Glaube in uns an Gott. Das Ganze funktioniert nur mit Gottes Wort. Du kannst nicht alles, was du willst, bekennen. Ja. Es wird nicht funktionieren, wenn du versuchst, im Glauben Gott um Geld zu bitten, damit du jetzt zu einer Prostituierten gehen kannst. Da macht Gott nicht mit. In Jakobus steht, ihr habt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu verzehren. Zum Glauben gehört es dazu, dass, wie es Psalm 37, Vers 4 heißt, habe deine Lust am Herrn und dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt, die Beziehung zu Jesus muss da sein. Es muss eine Liebesbeziehung zu Jesus da sein. Da kommt auch der Aspekt der Anbetung hinein. Aber trotzdem ist das wichtig, zu bekennen, zu reden, sich mit dem Wort zu beschäftigen. Und auch zu handeln. Jesus hat oft die Leute aufgefordert zu handeln. Wie der Mann kam mit dem kranken Knecht zu Hause, hat Jesus gesagt, geh hin, dein Knecht ist gesund. Und der Mann glaubte Jesus und ging hin. Wir haben oft auch die Handlung, wir sollen unseren Glauben auch äußern durch Handlungen. Wer lesen will, Lukas 17 ab Vers 12, die 10 Aussätzigen. Die mussten loslaufen, obwohl der Aussatz noch überall von ihnen wegstarrte und erst unterwegs, auf dem Weg zu den Priestern, die sie zu als geheilt wieder in die Gesellschaft aufnehmen sollten, wurden sie geheilt. Ich habe das selber erlebt, wie Gott anfing, mir das über Glauben zu erzählen. Da war ich gerade auf der Bibelschule und dann hatte ich zwei Winterjacken, zwei ziemlich schlechte. Ich dachte, ich will eine neue Winterjacke. Und da habe ich das natürlich, war ja gerade mit dem Glauben, da dachte ich mir, okay, jetzt probiere ich das einfach. Und ich habe gesagt, ich möchte eine Lederjacke mit Fell und sie darf nur 20 Mark kosten. Das heißt, es ist ein guter Punkt am Anfang, nicht den Glauben zu überfordern. Fang mit kleinen Dingen an. Fang nicht damit an, gleich mit den großen, sondern fang an, den Glauben in kleinen Dingen zu trainieren. Und ich bin dann nach Hause gefahren zu meinen Eltern. Und da habe ich dann den einen schäbigen Anorak, den ich hatte, zu Hause gelassen, weil ich mir gesagt habe, ich habe Gott gebeten, ich habe empfangen, also brauche ich den nicht mehr. Ich habe noch eine Jacke in Berlin und die zweite, die kriege ich ja dann gleich in der nächsten Zeit. Bin wieder zurück nach Berlin gefahren, gehe zwei Tage später an einem Second-Hand-Laden vorbei und da hängt meine Jacke für 20 Mark. Das einzige Problem war, ich hatte nur noch 20 Mark und ich hatte nichts mehr zu Hause. Dann dachte ich mir so, irgendwie ist das seltsam. Ich sage, okay Herr, ich kaufe mir jetzt die Jacke, weil es Gebetserhörung und ich bitte dich darum, dass du mir die 20 Mark jetzt doch gleich wieder gibst, weil ich brauche sie, um was zu essen zu kaufen. Ich komme nach Hause und da liegen 20 Mark auf meinem Tisch. Ich habe zur Untermiete gewohnt und ich habe der Frau eine Woche vorher die Miete gegeben und sie konnte nicht wechseln und das waren die 20 Mark, ich hatte das voll vergessen. Also Gott steht zu seinem Wort. Das war echt eine Gebetserhörung, weil diese Frau, die hatte nicht viel mit Glauben an Hut. Ich weiß nicht, wie sie es rausbekommen hat, aber einmal hat sie zu mir gesagt, so, junger Mann, es nützt Ihnen nichts, wenn Sie immer zu Gott um Geld beten, da müssen Sie schon arbeiten. Gott kann Ihnen nicht helfen. Und dann dachte ich so bei mir, das stimmt nicht. Man kann manchmal lustige Dinge erleben, wenn man zur Untermiete wohnt. Gut. Wir haben jetzt diese drei Punkte. Nochmal kurz, Glaube aus dem Wort. Glaube entsteht im Herz. Und du säst, indem du nachsinnst und das Wort sprichst. Der vierte Punkt, auf den ich kurz will, das ist ein wichtiger Punkt im Bereich des Bekennens. Wir kommen auch gleich zum Ende. Das heißt, der Augenblick des Empfangens. Es gibt einen Augenblick, wo du dich festlegst im Glauben, jetzt habe ich empfangen. Das heißt, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, egal was wir brauchen, Heilung oder finanziell ist eine Jacke oder sowas, dann gibt es einen Moment, wo ich sage, jetzt habe ich empfangen. Ja, am Anfang beschäftigen wir uns einen Moment, aber es muss einen Moment geben, wo ich sage, jetzt bitte ich und jetzt habe ich. Markus 11, Vers, ich lese mal ab Vers 22, habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er fortlaufend sagt, so heißt es hier wörtlich eigentlich, dem wird es zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, ich glaube, dass ich es habe und dann bekomme ich es. Es gibt einen Moment, wo ich mich im Glauben festlege, jetzt habe ich empfangen. Und von diesem Moment an halte ich daran fest. Wenn ich wirklich glaube, ich habe empfangen, dann ist es kein Problem zu sagen, ich danke Gott dafür. Danke, dass du mir das gegeben hast. Ich habe, wie ich erst 2-3 Monate Christ war, zu der Zeit kannte ich keinen anderen bekehrten Christen. Die haben sich alle so gut versteckt in meiner Umgebung gehabt. Und da ging ich von der Schule nach Hause und da habe ich mich daran erinnert, ich hatte bei einer Band in Amerika ein T-Shirt bestellt, schon ein halbes Jahr her und es kam nichts. Ich hatte da das Geld hingeschickt, Dollar umgetauscht, hingeschickt im Brief, und es kam nicht. Und dann dachte ich mir, ich habe jetzt erlebt, dass Gott Gebete erhört. Und ich sagte, okay, lieber Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, lass, dass das jetzt ankommt und dass das heute, wenn ich nach Hause komme, da ist. Dann habe ich gebetet, wo ich ungefähr noch 2 Minuten von zu Hause weg war. Und dann habe ich gedacht, ich habe Gott gebeten, Gott erhört Gebete, also kann ich gleich danken. Und habe gesagt, lieber Gott, ich danke dir, dass es da ist. Ich kam nach Hause, es war nicht da. Ich habe damals, wie gesagt, noch nicht so viel vom Glauben verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass es eine Zeit braucht. Ich habe am nächsten Tag dasselbe durchgezogen und am dritten Tag auch und dann war es da. Und drinnen lag ein Brief von einem Bandmitglied, der sich tausendfach entschuldigt hat. Die waren nämlich schon ein halbes Jahr vorher umgezogen. Und bei der alten Adresse lag mein Brief auf Eis. Und er kam zufällig dort vorbei. Einer von Gottes Zufällen hat den Brief gesehen und sofort abgeschickt. Aber für mich war das selbstverständlich, wenn ich bete, nach Gottes Willen, Gott hat mich erhört, also kann ich gleich danken. Danken ist vielleicht die schönste Art, seinen Glauben zu äußern. Gut, wir haben es ja schon ziemlich spät, jetzt beeilen wir uns. Markus 11, Vers 25, 26, das ist sehr bekannt, wenn ihr betet, vergebt, wenn ihr etwas zu vergeben habt, damit auch Gott euch vergebe. Das heißt, eine Haltung von Unversöhnlichkeit, deine Fähigkeit zu glauben, total torpedieren. Geh zu Gott, lass dich von Gott heilen, vergib den Menschen, die dir was angetan haben. Das bereitet dein Herz vor, das Wort gut aufzunehmen und aufzuwachsen zu lassen. Wir kommen jetzt schon zum letzten Punkt. Das heißt, nachdem du empfangen hast, musst du warten. Es dauert etwas. Wir gehen nochmal zurück zu dem Gleichnis der selbstwachsenden Saat. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und die Erde sprießt hervor und wächst, der weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Das heißt, Glaube ist eben nicht so instantmäßig. Ich bete und flopp, es manifestiert sich, sondern es dauert eine Zeit lang. Das heißt, halte fest im Glauben. Wir lesen hier vom Schlafen. In dem Moment, wo ich diesen Augenblick des Empfangens habe, da ändert sich was bei mir. Das heißt, diese Sorgen, dieses Herumtigern, dieses nach Lösungen suchen mit aller Macht und aller Gewalt und allem Aufwand entfällt ab diesem Moment. Ich komme in eine Ruhe herein. Hebräer 4, Vers 3 sagt, wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe Gottes ein. Aber trotzdem sollten wir uns weiter mit Gottes Wort beschäftigen, weiter darüber nachsinnen. weiters aussprechen. Ich möchte auch zum Schluss noch auf einen Punkt eingehen, der mir ganz wichtig ist. Ich habe es zwar nicht gesagt, aber viele Menschen verstehen das falsch. Sie denken, wenn sie hören über Glauben, na, dann bin ich krank, ich bete und schmeiße meine Medikamente weg. Und das ist ein völliger Blödsinn. Ja, wie gesagt, es dauert, bis es aufwächst. Es wäre ungefähr so wie der Bauer. Die Bäuerin kommt rein und sagt, lieber Bauer, du musst einkaufen fahren. Wir haben nichts mehr zum Essen. Die Kinder hungern. Und der Bauer sagt zu ihr, liebe Frau, ich habe gestern das Getreide ausgesät. Wir haben genug zu ernten. Es wird eine wunderbare Ernte. Wir haben genug zu essen. Wir brauchen jetzt nichts einzukaufen. Und bis das Getreide aufwächst zur Ernte, sind sie alle verhungert. Das heißt, setz ein bisschen gesunden Menschenverstand ein. Du kannst, wenn du im Glauben empfangen hast, nimm trotzdem deine Medikamente. Die halten deinen Körper intakt, die unterdrücken die Symptome, bis sich die Heilung im Sichtbaren manifestiert hat. Medikamente verhindern nicht den Empfang der Heilung von Gott. Manche Menschen tun so, als würde das Einnehmen von Medikamenten verhindern, dass Gott wirken kann. In Wirklichkeit steckt oft eine Angst dahinter, eine Angst vor den Nebenwirkungen der Medikamente oder der Wunsch, nachdem es schon so lange dauert, mit der Heilung so Gott so ein bisschen zu erpressen. Ich lasse jetzt meine Medikamente weg und dann muss Gott mich innerhalb der nächsten Woche heilen, sonst bin ich tot. So unbewusst dieser Gedanke. Und lass mich dir eins ganz klar sagen. Der Glaube, zu glauben, dass Gott dich vor den Nebenwirkungen der Medikamente bewahrt, ist wesentlich einfacher als zu glauben, dass Gott dich heilt. Das heißt, nimm die Medikamente weiterhin. Es gibt Leute, angeblich, die bitten Gott, dass er ihnen das Geld gibt, um eine Rechnung zu bezahlen. Sagen, okay, Gott, wunderbar, stellen den Scheck aus, schicken ihn los, ohne dass das Geld schon da ist. Das ist nicht okay. Wir sollen nicht betrügen. Ja? Wenn du deinen Glauben äußern willst, schreib ruhig den Scheck aus und leg ihn in deine Schublade und schick ihn dann ab, wenn das Geld da ist. Aber es dauert eine Zeit, bis es aufwächst. Wir können jetzt noch das erwähnen, die Gefahren beim Aufwächsen. Es gibt die Sonne, Anfechtung und die Dornen, Sorgen und andere Dinge. Aber das wird sehr klar ausgedrückt, das könnt ihr selber nachlesen. Ich will als letzten Vers, und damit sind wir am Ende, endlich, vorlesen, was passiert durch den Glauben. Die auf die gute Erde gesäte sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Das heißt, wenn wir Gottes Wort säen und es aufnehmen in unser Herzen, es wird aufwachsen und es wird reiche Frucht bringen. Dieses unscheinbare, kleine Wort Gottes wird Frucht bringen und du wirst erleben, wie Gott in deinem Leben Wunder wirkt. Du wirst erleben, wie das, was in Gottes Wort steht, in deinem Leben Wirklichkeit wird. Du wirst erleben, wie Gott dich heilt. Du wirst erleben, wie Gott dich versorgt. Name Gottes, Yahweh Jireh, unser Versorger. Du wirst erleben, wie Gott dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Du wirst erleben, wie die Freude Gottes dich erfüllt, wie seine Liebe dich erfüllt. Du wirst reich ernten. Also fang an zu säen und erlebe die Ernte.